Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext steht in der Apostelgeschichte ganz am Anfang der ersten christlichen Gemeinde, der Urgemeinde in Jerusalem. Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 9. Petrus und Johannes gingen in den Tempel. Es war 3 Uhr, Zeit für das Nachmittagsgebet. Am schönen Tor des Tempels saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dort hintragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durchs Tor gehen wollten, bat er um eine Gabe. Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte: "Sieh uns an." Der Gelähmte sah zu ihnen auf und hoffte, etwas Geld von ihnen zu bekommen. Aber Petrus sagte: "Silber und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher." Und er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und Knöchel. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher, sprang vor Freude herum und dankte Gott mit lauter Stimme. Was für eine Heilungsgeschichte, oder? Und eben auch schon die von Jesus im Evangelium. Fast jeder zweite Bericht von Jesus erzählt von einer Heilung und jetzt auch von den ersten Christen. Anscheinend ist das ein großes Thema für die Gemeinde Christi. Kein Wunder, dass wir so viele Ärzte und Krankenschwestern unter uns haben. Ich kann ja mal den Test machen. Wer von euch ist so im medizinischen Bereich unterwegs? Ich nicht. Doch, ja, also, habe ich mir schon gedacht. Nicht ganz die Hälfte, aber doch ziemlich, ziemlich viel. Ja, also im Alten Testament heißt es ja schon von dem kommenden Messias: er trägt unsere Krankheiten und er heilt unsere Gebrechen. Er wird das geknickte Rohr nicht abbrechen, heute der Wochenspruch. Er heilt die zerbrochenen Herzenssind und verbindet ihre Wunden. Eigentlich hätten sich die so im psychiatrischen und psychotherapeutischen Bereich auch noch melden müssen eben. Die gehören auch dazu. Wenn wir dann die ganzen Wunderheilungen lesen, dann fragen wir uns, warum passiert das bei uns so selten? Warum werden unsere Kranken nicht auch wunderbar geheilt? Müssen wir nicht viel mehr von Gott erwarten, dass er hier auch solche Wunder tut? Es gab schon Christen, die sind weg vom Lutherhaus und von der Landeskirche, weil sie da zu wenig von diesen Wundern Gottes sehen. In der Christenheit gibt es zwei an sich gegensätzliche Antworten, was den Umgang mit Krankheit und Heilung angeht. Aber beide haben einen Teil der Wahrheit erkannt, Wahrheitsmomente. Ich unterscheide mal den lutherischen Weg und den pfingsterischen Weg. Der lutherische Weg hat immer betont, dass Leiden dazu gut sind, uns an unsere Vergänglichkeit und Schuld zu erinnern, dass wir aufwachen und bereuen und merken, dass wir Gott brauchen. Also gerade wenn ich merke, bei mir ist nicht alles perfekt, ich erkenne meine Fehler, ich werde traurig über mich selber, dann soll mir das ein Wink mit dem Zaunfall sein, eine große Hilfe, dass ich zu Jesus komme, bei dem besonders die Menschen, die angeschlagen sind, die geknickt sind, willkommen sind. Also das Leiden hat etwas Gutes. Gott macht was Gutes daraus. Und wenn wir zu ihm kommen, werden wir Gnade finden und Gott vergibt uns und er schenkt uns inneren Frieden und ewiges Leben. Und das ist viel kostbarer und wichtiger als äußere Heilung. Nimm dein Kreuz auf dich und folge Jesus nach. Das ist der Appell des lutherischen Weges. Gott hat ein Kreuz für dich, wunder dich nicht drüber, trage es tapfer und mutig Jesus hinterher. Krankheit ist Leidensgemeinschaft mit Jesus und kann deshalb hilfreich und gut für dich sein. Wie Paulus sogar sagt, unsere gegenwärtigen Bedrängnisse und Leiden schaffen eine überaus gewichtige und ewige Herrlichkeit für uns. 2. Korinther 4, 17. Unsere Leiden schaffen Herrlichkeit. Also sei nicht leidenscheu, versuch nicht, den Leiden auszuweichen. Wieso sollten wir Leiden vermeiden, wenn Gott dadurch so Gutes tun will? Wenn das so ist, ist es ja vielleicht auch gar nicht angebracht und nicht fromm, um wunderbare Heilung zu beten. Und so hat sich ein lutherischer Frömmigkeitstypus entwickelt, der sehr viel mit gesenktem Kopf rumläuft. Wunderbare Heilung, was soll das? Das ist doch leidenscheu. Nimm dein Kreuz auf dich. Und gegen diesen etwas traurigen Zug der Bußfrömmigkeit kam dann vor 50 Jahren die Pfingstbewegung auf. Die haben einen ganz anderen Umgang mit Krankheit und Heilung. Sie sagen, Gott ist immer noch derselbe wie damals bei den Aposteln. Wenn wir nur bitten und heftig glauben, werden wir die gleichen Zeichen und Wunder sehen wie die Apostel damals. Und dann wurde das Heilungsgebet wieder entdeckt, die persönliche Segnung, das Gebieten gegen böse Geister, all das wurde wieder entdeckt. Wie eine neue Reformation. Die alten Schätze der Kirche werden vom Geist Gottes neu erweckt und zum Wirken gebracht. Statt auf Kreuzesnachfolge als Grundmuster des Christseins wird jetzt der Akzent auf die Auferstehungskraft des lebendigen Jesus gelegt. Das Reich Gottes besteht nicht aus Worten, sondern aus Kraft. 1. Korinther 4,20. Wir sind bevollmächtigt, diese Kraft des Auferstandenen in Anspruch zu nehmen und auszuüben. Besonders in afrikanischen und asiatischen Kulturkreisen schenkt Gott auf diesen Glauben und auf diesen Aufbruch hin seitdem enorme Aufbrüche. Tausendfach, millionenfach kommen Menschen zum Glauben. In Korea, auf den Philippinen, in Afrika. Menschen erleben körperliche Heilung und seelische Heilung von Jesus und ganze Volksgruppen kommen zum Glauben. Auch hier unter uns im Lutherhaus sind viele mutiger geworden in den letzten Jahrzehnten, für Kranke zu beten, von Gott Unmögliches zu erwarten. Und tatsächlich ist auf diese Gebete und diesen Glauben hin unter uns manches passiert, was menschlich nicht denkbar war. Wir sehen, wie Gott unter uns wirkt. Also, wie gehen wir mit den Leiden um? Lutherisch, in Leidensgemeinschaft mit Jesus die Leiden geduldig ertragen? Pfingstlerisch, im Namen Jesu, in der Auferstehungskraft wunderbar heilen? Ich hatte auch schon in der Seelsorge mit Geschwistern zu tun, die tief enttäuscht und wütend auf Gott waren, weil ihr geliebter Mensch oder sie selber trotz großem Glauben und heftigem Gebet nicht geheilt wurde, sondern sogar gestorben ist. Dann haben sie gedacht, das mit der wunderbaren Heilung funktioniert nicht. Gott hat versagt. Und dann sind sie voller Wut, Enttäuschung und Ärger über diesen lügnerischen Gott und diese lügnerische Gemeinde, die ihnen falsche Versprechen gemacht hat. Es gibt eben keine Heilungsgarantie. Und wir müssen von Anfang an Gott selbst die Entscheidung überlassen, ob er den Kranken zu sich nimmt, ob er auf natürlichem Weg durch die Schulmedizin heilt oder ob er ein Wunder an ihm tun will. Ich habe mich natürlich auch gefragt, warum im Vergleich die afrikanischen Christen so viel mehr Wunder erleben und wir so viel weniger. Ich habe vier Antworten gefunden, die ich mit euch teilen möchte. Erstens, Gott hat uns hier eine super Medizin und Ärzte geschenkt. Warum sollten wir diesen natürlichen Weg der Heilung verachten? Auch bei uns wird niemand gesund ohne Gottes verborgenes Wirken. Gott heilt tausendfach durch gute Ärzte und Medikamente. Es wäre ja auch absurd, um wunderbares Brot zu beten, das vom Himmel fällt, wenn ich Mehl und Hefe und Salz und Eier vor mir auf dem Tisch liegen habe. Gott würde sagen, warum betest du um das, was ich dir schon geschenkt habe? Bist du zu faul zum Backen? Ja. Zweite Antwort, das Ziel der Wunder im Neuen Testament ist, Menschen zu Jesus zu führen und zu demonstrieren, dass das Reich Gottes unter uns schon angefangen hat, dass das dann in Vollendung kommt, wenn Jesus wiederkommt. Dafür sind meiner Meinung nach, und ich denke, dass Gott das so sieht, Wunder in unserer Kultur nicht das beste Mittel. Das stößt die Leute eher ab. Es ist ihnen unheimlich. Sie halten es für Scharlatanerei. Das Mittel der Wahl für unsere Mitmenschen in Westeuropa ist vielmehr ehrliche Liebe, überzeugende Gemeinschaft und ehrliche, durch das Leben gedeckte Worte von Jesus. Das bringt Leute viel mehr zum Glauben als Wunder bei uns. Drittens, Gott liebt es manchmal im Kleinen und Verborgenen zu wirken, ohne großes Tamtam wie bei Reinhard Bonke und so. Und so weiß ich selber und noch viel mehr die Geschwister in der Schillerkirche, die so viel beten, ich weiß von manchen kleinen und sehr großen Wundern, die Gott auch unter uns hier getan hat, aber es blieb im Verborgenen. Es passiert viel mehr, als wir mitkriegen. Und viertens, und das hat tatsächlich dann mit unserem Verhalten und Glauben zu tun, es heißt von Jesus, weil die Menschen in Nazareth ihm keinen Glauben schenken, konnte Gott durch ihn dort wenig Wunder tun. Anscheinend macht der Herr sich in seinem Wirken von unserem Glauben abhängig. Wir bekommen, was wir erwarten und erbeten. Und was wir nicht erwarten und erbeten, das bekommen wir dann eben auch nicht. Dir geschehe, wie du glaubst, sagt Jesus oft zu denen, die zu ihm kommen. Dir geschehe, wie du glaubst. In dieser Erkenntnis steckt ein Aufruf. Merkt ihr das? Erwarte was von Gott. Erwarte Großes von Jesus, auch wenn es menschlich unmöglich ist. Aber sei auch bereit, es anzunehmen, wenn er dich stattdessen den Weg der Kreuzesnachfolge gehen lässt. Wer hat also jetzt recht? Die lutherische Tradition mit der Parole Gnade und ewiges Leben statt Wundern? Oder die Pfingstler und Charismatiker mit der Parole Gott heilt auch noch heute? Beide haben recht. Es steht in Gottes Freiheit und wir müssen es seiner weisen Liebe überlassen, warum er mal sagt, sei gesund und dann geschieht eine unmögliche Spontanheilung und ein anderes Mal sagt er, so wie er es zu Paulus gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen und heilt ihn nicht und der Kranke muss sein Leiden in Gemeinschaft mit Jesus tragen, manchmal auch daran sterben. Und das ist dann bitter für uns. Wir hätten lieber die wunderbare Heilung. Aber wir wissen auch, wenn wir gehen müssen, steht Jesus auf der anderen Seite mit offenen Armen. Er wartet auf uns. Und wir wissen, es ist besser, bei Christus zu sein, als geheilt zu werden. Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 23. Die Heilige Schrift sagt, es ist besser, bei Christus zu sein, als geheilt zu werden. Was sollen überhaupt diese ganzen Heilungen bei Jesus und den Aposteln? Wir hätten ja gern, dass er unser Wohlbefinden steigert und uns die Schmerzen und die Sorgen nimmt. Und tatsächlich, Gott freut sich auch daran, seinen Kindern Gutes zu tun. Aber die Hauptabsicht der Wunder kommt darin zum Ausdruck, dass Johannes sie Zeichen nennt. Das heißt, sie sind Wegweiser, sie sollen etwas anderes anzeigen, nämlich, dass Jesus lebendig ist und den Tod besiegt hat und die neue Welt Gottes jetzt schon anfängt. Das Reich Gottes. Darum geht es. Und wenn es dafür nützlich ist, tut Gott heute auch noch Wunder, ganz ungestört davon, was aufgeklärte Zeitgenossen für möglich oder unmöglich halten. Im Anschluss an die Heilung aus dem Predigttext laufen die Leute zu Petrus und Johannes. Sie wollen von Jesus hören, durch den der Gelähmte so gesund geworden ist und jetzt so fröhlich rumspringt. Das Wunder dient dazu, dass Menschen die Botschaft hören und Christen werden. Es dient der Evangelisation. Wenn es aber der Ausbreitung des Reiches nicht dienlich ist, wenn umgekehrt vielleicht im Glauben tapfer getragenes Leiden, das viel größere Zeichen als die Heilung ist, dann nimmt Gott die Krankheit nicht weg, sondern hilft, sie zu ertragen. Darum müssen wir beides mutig tun, verwegen und frech beten für die Kranken unter uns, sie salben und segnen, die Ältesten zu ihnen schicken, Gott große Dinge zutrauen. Wir im Lutherhaus wollen die pfingstlerischsten von allen sein, die größten Pfingstler von allen. Und zugleich wollen wir die lutherischsten von allen sein, wie der liebe Paul Gerhard, der seine Frau und Kinder sterben sah, obwohl er eine riesige Nähe zu Jesus hatte. Mit seinen Liedern wollen wir die ermutigen und trösten, die Gott eben nicht heilt. Mit seinen Liedern wollen wir sie begleiten in Liebe und ihre Freude auf den Himmel groß machen. So wie es uns mal mit Ronald gelang, der sich auf dem Sterbebett taufen ließ, dabei noch einmal ganz klar und schmerzfrei war und kurz danach fröhlich im Glauben heimgegangen ist zu Jesus. Du, Bernhard und Joachim, ihr wart dabei und Christine Laska auch. Nachdem ich über wunderbare Heilung so generell gesprochen habe, jetzt nochmal die Frage an den Predigttext. Was ist denn da das Besondere? Da liegt der Gelähmte vor dem prächtigen Jerusalemer Tempel. Was ein Kontrast! Haufenweise gehen die Leute zum Gottesdienst durch die prächtige Tür des strahlenden Tempels und daneben dieser gelähmte, kranke Mensch, von Geburt an gelähmt, jämmerlich hockt er auf der Erde. Was für ein Kontrast! Die Leute haben sich daran gewöhnt, dass der dort sitzt. Man gewöhnt sich an die schlimmsten Dinge. Aber die Christen nicht. Petrus und Johannes bleiben stehen. Die halten alles auf. Mach das mal in der Großstadt in Berlin. Ich weiß, was du da zu hören kriegst. Habe ich schon gesagt, ist jetzt nicht ganz stubenrein. Also, das sage ich jetzt hier nicht. Aber Petrus und Johannes haben alle Zeit der Welt. Die halten einfach alles auf. Und sie sagen zu dem Gelähmten, schau uns an. Wo alle vorbeischauen, schauen die hin. Typische Jesus-Leute. Intuitiv weiche ich dem Leiden aus. Das haben wir alle in uns. Aber der Geist Gottes verändert Menschen. Und wegen diesem einen Elenden nehmen sie Ärger in Kauf. Wenn es sein muss, ist Ärger völlig okay, völlig Jesus-mäßig. Silber und Gold habe ich nicht, sagt Petrus. So viel hatte der ja gar nicht erwartet, der Gelähmte. Silber und Gold. Ein paar Cent hätte Petrus doch wohl noch dabei gehabt. Vielleicht für die Kollekte, oder? Gott enttäuscht seine Erwartungen. Er kriegt kein Geld von Petrus. Gott enttäuscht auch unsere Erwartungen. Er hört unsere Gebete oft nicht. Aber warum bleiben die dann stehen, fragt sich der Gelähmte. Was wollen die sonst? Im Namen von Jesus von Nazareth, steh auf und geh. Was Gott dir schenkt, sprengt die kühnsten Erwartungen und Wünsche. Oder wie Karl Barth sagt, Gott gibt Antworten auf Fragen, die wir nie zu stellen gewagt hätten. Fast alle, die zu Jesus kommen, heute wie damals, wollen so eine kleine Hilfestellung. Ein kleines Problem gelöst, ein paar Münzen sozusagen, ein Wehwehchen weg haben, ein Problem aus der Welt geschafft. Aber Jesus ist ganz anders. Er gibt über Bitten und Verstehen. Petrus schreibt später, ihr seid nicht mit vergänglichem Gold und Silber erkauft, sondern mit dem kostbaren Blut eines unbefleckten Lammes. Jesus ist dies Lamm für dich geworden aus Liebe. Wir haben das gesungen, Herr, an deinen Wegen ist mir mehr gelegen als an Gold. Und falls du doch noch Gold und Silber hast oder Aktien oder so ein Zeug, das kannst du ja dann stattdessen Gott und seiner Gemeinde geben, damit es den Geschwistern dient und dem Förderverein und wir so eine wichtige Stelle wie die von unserem lieben Marco bezahlen können. Die Leute in der Urgemeinde haben sogar ihre Häuser dafür verkauft. Ich kenne niemanden, der das unter uns erwägt. Ja, Silber und Gold hatten sie nicht mehr. Das war weg. Silber und Gold hatten sie nicht. Aber stattdessen hatte Petrus übernatürliche Vollmacht von Gott. Nicht aus sich selber, sondern im Namen des Jesus von Nazareth. Und dann heißt es, wörtlich übersetzt, das ist in den Übersetzungen zu schmal, zu dürftig ausgedrückt, er erweckte ihn auf. Da steht dasselbe Wort, was bei der Totenauferweckung von Jesus steht. Petrus erweckte ihn auf. Gott gibt Menschen die Kraft, Tote aufzuwecken. Auch wenn es in diesem Fall ein Halbtoter war, ausgeschlossen vom Tempel, von Gott, von der Gemeinschaft. Die Gemeinde hat Vollmacht, Tote aufzuwecken. Das ist jetzt aber doch ganz schön pfingstlerisch hier im Lutherhaus, oder? Und dann das Happy End. Der Geheilte kann zum ersten Mal in seinem Leben in den Tempel hinein, vor dem er jahrzehntelang gelegen hatte. Kranke waren nämlich ausgeschlossen. Aber jetzt kann er zu Gott in den Gottesdienst und noch besser, er kann in die Gemeinde, ins Lutherhaus. Da sind die Kranken und die Geheilten willkommen. Was für eine Freude! Der hüpft rum wie ein Verrückter, wie ein Kind im Elternhaus, wie im Himmel, ohne Angst und Hemmungen. Wo gibt's denn sowas? Bei den Christen, wo Jesus ist, da können die Kinder und die Gelähmten und die Verrückten frei atmen. Seid willkommen, willkommen im Lutherhaus. Halleluja. Amen.